Deine Utopie.
Grüß Gott und guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe die große Freude, unseren nächsten Podcast in der Serie Empathie ist keine Utopie anzukündigen und euch dazu zu begrüßen. Entschuldigung, schon mal gesagt. Wir haben den 19. Dezember. Das heißt, eigentlich ein idealer Tag für einen Rückblick. Und dieser Rückblick hat auch eine Überschrift, nämlich: War in 2023 Empathie nur Mode oder nicht? Das ist unser heutiges Thema, das ich gerne mit Maria und Lukas vertiefen möchte. Und meine erste Frage geht natürlich an Maria. So gehört sich das ja.
Natürlich.
Ladies first. Wie siehst du das?
Also meine Antwort wäre nein.
Das wundert mich.
In kurz. War das eine Modeerscheinung? Also ich würde sagen, die Publikationen zum Thema können eine Modeerscheinung sein. Wie das halt, sagen wir, in der Journalistik so üblich ist oder grundsätzlich, wenn Themen einfach prominenter besprochen werden und dann wieder weniger prominent. Aus meiner Sicht ist Empathie jetzt auch nichts Neues. Und auch nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich würde jetzt mal sagen, jeder Biologe, jeder Neurologe, also jeder, der in irgendeiner Weise damit zu tun hat und auch jeder Mensch, der was fühlt, weiß, dass es gehört einfach zum Leben dazu. Zumindest zu den Säugetieren und zu uns Menschen ganz besonders. Und das war schon damals, also auch wenn ich jetzt so an die älteren Gründer und Unternehmer denke, die jetzt so vielleicht nach dem Krieg dann auch Unternehmen gegründet haben, die ich teilweise als Kind so in unserer Familie auch miterleben durfte, die haben mit Empathie geführt. Also das waren, und das ist jetzt auch dieses Jahr nicht plötzlich aufgekommen oder wieder weggekommen, sondern das ist einfach nach wie vor ein ganz wichtiger Anteil von Führung, wie wir es auch schon in anderen Folgen oft besprochen haben. Führung ohne Empathie ist aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich. Ich kann was managen und wir hatten die Diskussion auch schon mal in der vergangenen Folge. Ja, managen kann ich theoretisch ohne Empathie, wenn ich jetzt wirklich rein auf die Exekutive gehe, auf die Koordination, auf die Kontrolle von meinetwegen Ergebnissen. Kann das möglich sein? Für eine Führung ist das einfach das Kerninstrument, das ich an die Hand nehme. Also weiß ich gar nicht, wie sowas in Mode und wieder aus der Mode sein kann. Die Frage ist für mich eine schwierige. Ich weiß, dass wir uns selbst das zur Hand genommen haben. Und du sagst sicher auch gleich nochmal, warum oder was der Impuls für uns war. Doch ich würde dem absolut widersprechen. Und ich glaube, gerade in schwierigeren Zeiten und Zeiten des Umbruchs, auch des politischen Umbruchs, der empfundenen Veränderung, ist es mit einer der wichtigsten Dinge, Menschen mit Empathie an die Seite zu nehmen, also ihnen emotionale Stütze und Rückhalt zu geben.
Also kurze Antwort, managen kann man auch mit künstlicher Intelligenz. Dafür braucht man nicht unbedingt Empathie. Jetzt werden sich natürlich unsere Zuhörer fragen, was soll das eigentlich? Dieses Thema, weil wahrscheinlich die Mehrzahl unserer Zuhörer mit uns einer Meinung sein wird, dass Empathie keine Mode ist. Empathie ist auch keine Weltanschauung, sondern Empathie ist Teil einer Persönlichkeit. Entweder hat die Persönlichkeit Empathie oder nicht. So, die Antwort auf diese Frage, die ich mir eben selbst gestellt habe für die Zuhörer, ist folgende. Wir haben im Harvard Manager einen Beitrag gelesen. Die zuständige Journalistin ist übrigens unserer Meinung. Die hat bezweifelt das auch. Das ist keine Modeerscheinung, aber es gibt Meinungen, die stark in eine andere Richtung gehen. Und das wurde im Harvard Manager thematisiert und das haben wir zum Anlass genommen, zum Jahresende 2023 uns mit diesem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Und jetzt kommt Lukas, der mich freundlich anschaut. Und jetzt darfst du deinen Kommentar abgeben.
Also ich glaube,
zum Thema Mode glaube ich, dass einfach das Thema oder ja einfach das Thema Empathie in den Medien extrem bespielt wurde in diesem Jahr. Das heißt, ich glaube schon, dass es sehr viele Leute gab und gibt, die versucht haben, auf diesem Zug aufzuspringen in dem Sinne. Und es auch Manager gab, die versucht haben, vorzugeben, empathisch zu sein. So. Und die, für die ist es vielleicht in dem Sinne eine Mode, würde ich sagen. Ja. Aber natürlich geht diese Mode für die auch wieder weg, weil sie es ja gar nicht sind. Das heißt, wenn du selber nicht empathisch bist, dann wird es früher oder später einfach auffliegen am Ende des Tages, dass du nur vorgegeben hast, empathisch zu sein. Und deswegen finde ich, bis zum gewissen Punkt, würde ich sagen, Mode das Thema, weil es halt einfach journalistisch sehr oft bespielt wurde, viele Artikel darüber geschrieben wurden, die es halt in der Vergangenheit nicht so gab. Aber Mode in dem Sinne natürlich nicht, weil weiterhin Empathie am Ende des Tages in der Führung das gefragteste Thema ist, besonders in Zeiten von Krisen. Und alles andere als, ich glaube, in dem Artikel stand irgendwie auch drin, oder der Vergleich zwischen Empathie und Effizienz, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ich glaube, dass man diesen Vergleich oder ja, diesen Vergleich gar nicht so unbedingt ziehen kann, weil ich der Meinung bin, dass man durch empathische Führung auch sehr effizient sein kann. Und das ist so für mich der Sweet Spot.
Den einen Punkt, genau, möchte ich kurz kommentieren und dann habe ich eine Frage an euch beide. Exakt das, also zu glauben, dass Empathie ein Selbstzweck ist, ist auch Unsinn. Ja? Also das sehe ich gerade dann wieder, wenn wir Anfragen bekommen. Tatsächlich, Rückblick auf das Jahr, die Anfrage, auch auf das vorige Jahr im Übrigen, die Anfrage nach Empathie für die Führung oder ähnlichen Ausdrücken wuchs. Also diese Erstanfrage, ja, so machen Sie auch sowas mit Empathie. Ja? So, solche Anfragen in der Form wuchsen, nicht was den Inhalt betrifft und was wir gemacht haben, sondern einfach nur, also so wie du das jetzt auch eben journalistisch beschrieben hast, einfach so in ihrem Ausdruck. Gleichzeitig haben wir viele oder auch in Vorträgen habe ich es mehrfach jetzt schon erlebt, dass diese beiden Aspekte Effizienz oder Effektivität, auch Effektivität, als auch Empathie immer so in den Gegensatz gerückt werden. Also so nach dem Motto, naja, wenn ich Zeit für Empathie habe, dann mache ich das mal. Aber ansonsten müssen wir doch Ergebnisse erarbeiten. Und den sehe ich gar nicht. Denn durch ein besseres Verständnis kann ich eine so unglaubliche Effizienz schaffen in einem Team. Wenn die zum Beispiel bestimmte Dinge verstehen, werden bestimmte Konflikte erst gar nicht mehr auftreten, die es vorher unsinnigerweise gab, um, wie man bei uns sagen würde, um des Kaisers Bart, ne, die zu nichts führen, die einfach tiefere Werte verschleiern und in irgendeine pseudo-objektive, faktuelle Diskussion packen, die viel Zeit kostet, einem Team, mehreren Teams. Wenn ich da aufräume und klar habe, was eigentlich jedem wichtig ist oder wo auch der heilige Gral eines jeden Einzelnen liegt. Denn manchmal verletzen wir auch Dinge, die sind den Leuten so wichtig. Wenn ich das besser wüsste, würde ich es vielleicht nicht tun, weil ich wüsste, das schadet nur und den Mehrwert, den ich davon habe, der ist eher gering. Also das heißt, ich kann richtig Effizienzen schaffen, wenn ich Empathie in der Führung als auch im Umgang dann grundsätzlich miteinander schaffe. Und die Frage, die ich jetzt an euch habe, wie sieht das bei euch aus oder sah das bei euch aus, rückblickend auf das Jahr gesprochen? Gab es auch solche Anfragen, die, sagen wir mal, den Aspekt von Empathie plötzlich explizit involvierten? Wenn ja, wie wurde das formuliert oder wie kam das rüber?
Also bei mir ist das ja sehr einfach, weil ich ja von morgens bis abends predige, Empathie ist das Wichtigste an einer Persönlichkeit. Und am Ende des Tages entscheide ich mich für eine empathische Persönlichkeit. Insofern kann ich die Frage vielleicht nicht so richtig beantworten. Aber was ich hier noch sagen möchte ist, offenbar haben viele Leute immer noch nicht verstanden, was Empathie bedeutet. Wie kann ich denn sagen, Empathie ist out, weil jetzt müssen wir wieder an die Kosten ran? Da stehe ich verständnislos davor und sage, da hat jemand was nicht begriffen. Ich gehe an die Kosten ran, ja, aber auf empathische Weise, weil damit erreiche ich doch viel mehr. Das muss in die Köpfe gehen. Und dann passt es doch zusammen. Mhm. Empathie muss bleiben. Das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Empathie out ist. Dann wäre meine Profession wirklich in arger Bedrängnis.
Ich kann nicht beruhigen, die Wahrscheinlichkeit sehe ich als gering an. Wenn der Mensch zumindest so gebaut bleibt, wie er gebaut ist und wir sagen, wir uns weiterhin so aufwachsen dürfen, wie wir aufwachsen, ohne medikamentösen Eingriff oder zu harte hormonelle und medikamentöse Eingriffe, dann wird es weiterhin das Thema Empathie geben.
Und das Schöne ist ja, Empathie kannst du durch künstliche Intelligenz nicht ersetzen. Es war gestern im Fernsehen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, eine Sendung mit einem Roboter im Altenheim. Und dieser Roboter, Kraft künstlicher Intelligenz, reagierte sehr schlau auf die Person, die ihm gegenüber saß. Und ich habe dazu geguckt und mir gesagt, was ist denn daran jetzt empathisch? Mhm. Ein Roboter kann nicht empathisch sein. Mhm. Der spielt mir was vor und der lebt ja nicht.
Ja. Also, der kann nur wirklich gut programmiert sein, sodass der Teil, also in der Empathie, trennt man ja vor allem die beiden Bereiche kognitive Empathie und affektive. Ja. Und die kognitive Empathie kann ich einem Roboter bis zu einem gewissen Grad beibringen auf einer Verhaltensebene. Und wenn das sehr, sehr gut programmiert ist für Standardabläufe, die der halt 500 Mal gesehen hat oder 500.000 Mal oder eher 500 Millionen Mal irgendwann, wird er das wahrscheinlich gut hinbekommen. Die Frage ist dann nach der affektiven Empathie. Denn also eine wirklich empathische Person kombiniert beides. Soziopathen verfügen durchaus über kognitive Empathie. Oder Psychopathen, also je nachdem, ja, trennt man ja bis zum gewissen Grad. Also das heißt, das ist ja das Gefährliche dran. Ja. Mit einer gewissen Intelligenz kombinieren die bestimmte Abläufe, sodass es kognitiv sie ein Verständnis aufbringen dafür und das dann in eine Kommunikation bringen können, also eine emotional intelligente Handlung. Nur sie fühlen es nicht. Und der Roboter wird das, also zumindest nach heutigem Maßstab eines Roboters, und wenn wir mal könnt ihr euch ja Nummer 5 lebt erinnern? Nummer 5 lebt. Okay, der konnte auch fühlen. Ja, aber sowas passiert halt dann nur im Film. Also die Echten, die wir haben, die fühlen nicht. Also der affektive Teil, der ist so komplex, dass wir ihn ja auch gar nicht richtig beschreiben können. Also wir können Ergebnisse beschreiben, wir können beteiligte Gehirnareale und so weiter, das können wir alles beschreiben. Nur wir können nicht genau sagen, wie das jetzt abläuft. Das heißt, wie will man das denn jetzt programmieren, wenn ich es noch gar nicht verstanden habe? Ja. Also ich möchte auch nicht von einem Roboter im Krankenhaus operiert oder nicht operiert werden, möchte ich schon. Das im Moment, das nehme ich zurück. Ich möchte nicht betreut werden durch einen Krankenpfleger.
Nicht gepflegt werden durch einen Roboter.
Genau.
Ja, also wenn ich so ein bisschen zurückschaue auf das Jahr, besonders auf die Suchen, die wir hatten, weil du ja vorher die Frage gestellt hast, ich würde sagen, es war Teil von den Profilen oder von den Suchprofilen oder von den Briefings oder wie auch immer, mehr als im Jahr davor, also dass wirklich schon danach gefragt wurde, aber es war nie im Fokus. Also nach wie vor wurde nicht, sage ich mal, die empathischste Person am Ende des Tages eingestellt, sondern es waren trotzdem immer noch irgendwie andere Merkmale, vor allem immer noch halt sehr starke fachliche Merkmale tatsächlich in diesem Jahr, viel mehr als in den Jahren zuvor, die am Ende des Tages ausschlaggebend waren. Wo wir wiederum zurückkommen, auch auf diesen Artikel, weil wenn ich mir das dann wiederum anschaue und man sagt, eben war Empathie nur eine Mode und sind in Zeiten der Krise beispielsweise eben hier Effizienz oder wie auch immer gefragter oder Krisenmanagement gefragter, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, dass bei vielen unserer Klienten die Tendenz auch tatsächlich in diese Richtung ging, auch wenn ich damit nicht übereinstimmen würde.
Ja, das funktioniert bei mir persönlich ein bisschen anders. Ja. Weil für mich als Berater ist es extrem wichtig, zu meinem Klienten, zu der Person, mit der ich bei meinem Klienten zu tun habe, eine Wellenlänge zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, dass diese Person und ich nicht so richtig zusammenpassen, dann sage ich im Zweifel nein. Weil ich mich dann nicht mehr verwirklichen kann. Was meine ich damit? Ich bin dann kein sehr guter Berater mehr. Mhm. Weil mir fehlt da bei dieser Person dann die Leidenschaft, zu sagen, für den möchte ich jetzt die beste Lösung finden. Mhm. Und das ist ja so wichtig am Ende des Tages, dass man dieses Commitment hat. So, und wenn die Wellenlänge stimmt, dann muss ich nur noch ein, und das klingt jetzt leicht, das ist auch leicht, das dauert manchmal, muss ich einen Kandidaten finden, wo ich das Gleiche sagen kann. Und dann, in 99% der Fälle, werden die beiden, wenn die sich treffen, auch sagen, die Wellenlänge stimmt. Mhm. Mhm.
Ja, also das ist ein Prozess, der komplette Empathie unterliegt, ja, so wie du beschreibst.
Völlig, völlig. Mhm.
Und was ist, wenn du für dich die beste Lösung gefunden hast, also die beste Person für diese Rolle und sich aber am Ende des Tages der Klient doch für jemand anderen entscheidet? Ist das schon mal passiert?
Ja. Dann muss ich zur Kenntnis nehmen, dass ich nicht die Entscheidung treffen kann,
ja,
weil er ist der Klient. Mhm. Und dann muss ich das akzeptieren und wünsche mir in solchen Fällen, dass es gut gehen möge. Aber ich habe auch Fälle erlebt, wo es dann eben nicht gut ging. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht meinem Klienten sagen, hättest du mal besser auf mich gehört.
Ja, klar.
Das ist eher geschäftsschädigend.
Gut, das merkt ja jemand später selbst, oder? Das, also so Feedbacks, ja, bekommt man doch öfter mal, oder?
Das ist ein guter Punkt, weil da hast du wieder das Phänomen, dass, wenn das dann passiert, die Person, die die Entscheidung getroffen hat, das anders sieht. Nicht selbst reflektiert und auch nicht sagt, verdammt nochmal, da habe ich ja keine gute Entscheidung getroffen, sondern das waren dann die Umstände.
Ja. Ja. Ein natürlicher, ja, menschlicher Mechanismus.
Ja.
Ja.
Was sagen wir sonst zum Jahr 2023?
Na, auf jeden Fall soll es ja noch einen Ausblick haben. Wie wäre das denn? 2024 wird auf jeden Fall besser.
Davon gehen wir aus, ja.
Noch besser. Na, also sagen wir mal so, um ein paar Dinge, die sich so in den letzten Jahren ereignet haben, bin ich froh, wenn ich auf meine Profession schaue. Also auch die Covid-Zeit beispielsweise, die... ja, ich möchte ihn nicht wiederhaben und ich denke, dass wir tatsächlich aus all den politischen Fehlern gelernt haben. Oder was heißt denn gelernt? Aber zumindest gelernt ist vielleicht der falsche Ausdruck. Nur wir kommen nicht umhin, der Wahrheit ins Gesicht zu gucken, weil sie uns richtig antrotzt. Die Learnings, die wir daraus oder die Entwicklung, die sich da gezeigt haben, wirken teilweise rückläufig, also sowas wie also Schaffung von Effizienzen hier, ja, mit Homeoffice, mehr für Verbindung zu schaffen zwischen dem Leben eines Menschen daheim und seiner Arbeit, ja, so da einfach eine bessere Fusion zu schaffen, was für manche sehr, sehr wichtig ist und einfach auch einen viel performantere Arbeiter daraus macht. Das sind Dinge, die haben wir, glaube ich, jetzt wirklich, also da haben wir angefangen, eine ganz andere Art des Lebens zu starten. Ja, dann ist das ein bisschen rückläufig aufgrund der Angst und der fehlenden Kontrolle, die manche empfinden und so. Ich glaube trotzdem, dass das jetzt zukünftig weniger stressig sein wird, einfach da einen ganz natürlichen Flow zu finden. Vorher war es ja fast unmöglich. Also die Leute wissen ja nicht mehr, wie ich ein Video bediene. Ja, und diese Diskussion führen wir jetzt heute nicht mehr. Wie sitze ich vor einem Video? Das ist eine Diskussion, die habe ich tatsächlich in keiner Alters- und Arbeitsgruppe mehr gehört, die jetzt irgendwo im professionellen Umfeld tätig ist. Also die, sagen wir, Entwicklungen, die haben sich jetzt auch so durch dieses Jahr ein bisschen gezogen. Die haben jetzt auch bei meinen Kunden dazu geführt, dass die sich wirklich intelligente Lösungen überlegen, wie Menschen einfach in ihrem Gesamtumfeld besser ihre Arbeit integrieren können und andersrum. Und ich glaube, manche Firmen haben das ganz gut gemacht. Andere sind noch auf der Suche, so würde ich es ausdrücken. Und ist natürlich auch nicht immer einfach, nur die Frage ist im Raum. Das Thema Empathie, wie gesagt, manchmal durch die Medien getragen. Ich finde es trotzdem nicht verkehrt, dass es plötzlich so ein Modethema wird, über das geschrieben und gesprochen wird. Denn dadurch bekommt es einfach mehr Aufmerksamkeit. Jeder weiß, also es stimmt nicht, jeder sollte mittlerweile wissen, was Empathie ist, weil man es eben jeden Tag liest. Die Definition dessen kennen doch wenige. Und trotzdem ist es ein Begriff, der sich plötzlich in aller Munde hält und damit halt wirklich auch in der Gesamtschau eine Mehrwichtigkeit bekommt, finde ich auch super. Und das sehe ich auch für die nächsten Jahre, auch wenn es ein bisschen rucklig jetzt noch ist, so wie die Digital oder Agile, ja, sind ja auch so Dinge, die, ja, die brauchen ja manchmal ein bisschen. Und dann halten sie sich als Modewort. Jeder versucht sich an irgendwas, was dann teilweise auch scheitert oder gar nicht passt, weil man dem Trend hinterherrennen will, aber irgendwann bekommt es eine natürliche Form der Umsetzung. Und das sehe ich jetzt schon als einen großen Wert für die nächsten Jahre und freue mich darauf auch, oder freue mich darauf, jetzt Teil davon sein zu können, weil das eben bei uns halt so das Kernthema ist, auf dessen Boden wir arbeiten. Wie du ja auch sagst, Heiner, wie du sagst auch, Lukas, deswegen sitzen wir hier so ja auch. Ich blicke zukunftsfroh in die nächsten Jahre.
Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal mit einem Missverständnis aufzuräumen, was die Generation Z anbetrifft. Da wird ja immer wieder gesagt, die sind faul, die wollen keine Leistung erbringen, die, wenn irgendwie das Klima nicht stimmt, dann gehen die wieder und dann suchen sich was anderes, weil sie glauben, in der Position der Stärke zu sein. Das ist ein grober Fehler. Wer das so denkt, hat überhaupt nichts verstanden. In jeder Generation, egal wie sie heißt, hat es immer einen Prozentsatz von Leistungsträgern gegeben. Immer. Und die gibt es auch bei der Generation Z. Der Unterschied zur Generation davor ist, dass die sagen, wenn ich in diesem Unternehmen meine Leidenschaft für das Unternehmen nicht ausleben kann, dann gehe ich. Aber das ist was ganz anderes. Die wollen leisten. Aber wenn sie das Gefühl kriegen, es wird nicht wertgeschätzt oder sie empfinden keine Wertschätzung, dann sind die so mutig, und das finde ich klasse, zu sagen, wisst ihr was, es gibt noch andere Unternehmen, ich gehe. Und das heißt für uns, für die nächsten Jahre, da kommt eine Generation, die auf Dinge großen Wert legt, die wir teilen.
Mhm. Ja.
Und das ist wieder Empathie, das ist Wertschätzung, das ist, gib mir Freiheit. Ich will leisten, aber gib mir dafür die Freiheit.
Ja, und das, was du sagst, also regte gerade in mir noch den Gedanken, Empathie bedeutet ja auch etwas mitzufühlen, was vielleicht ganz anders ist als mein eigener Lebensweg, mein eigener Gedankengang, meine eigenen Werte. Heißt trotzdem, die spüren zu können und mit ihnen umgehen zu können. Das heißt, eine Führung braucht das mehr denn je vermutlich, um die Verachtung abzulegen gegenüber, also ja, einer Generation, die sozusagen so abgekanzelt wird, und eine Empathie aufzubringen für das, was die wirklich brauchen. Und damit dann zu schauen, wie schafft man da eine gute Symbiose. Und nicht zu überlegen, na, wir machen es richtig, denn wir sind Performer. Die machen es nicht richtig, die haben ja keine Ahnung mehr, wie man Leistung erbringt. Und damit verabschieden wir uns in die Verachtung, in den Ekel, was auch immer. Und das ist eigentlich auch das Ende einer Beziehung. Und Empathie ist dieser Kleber dazwischen, der es schafft, vielleicht unvereinbare Positionen plötzlich spürbar miteinander irgendwo in den Einklang bringen zu können.
Damit haben wir, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort gefunden. Wir blicken gemeinsam mit Zuversicht auf das neue Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle, die uns jetzt hier zugehört haben, unsere Zuversicht teilen. Denn eins ist ganz klar: Wer seinen Optimismus aufgibt, der hat sich selbst aufgegeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Jahr.
Bis zum nächsten Jahr.
Tschüss.
Empathie ist keine Utopie.